Da bin ich wieder. Eine Kindheit in Frieden. In den nächsten Folgen wird es um eine Kindheit in Frieden gehen. Bernd Wessler, geboren 1933 in Frieden, erzählt in einer Niederschrift von seinen Lebenserinnerungen und Erfahrungen. Er möchte seine Aufzeichnungen nicht als Buch und einer herkömmlichen Biografie verstanden wissen, so sind seine Worte, sondern es geht ihm darum, sein gelebtes Leben genauer zu erfassen und vielleicht auch besser zu verstehen. Mit seinem Einverständnis werde ich in den nächsten Folgen von seiner Kindheit erzählen. Zum Beispiel, wie ist es, mit 7 Geschwistern auf einem Bauernhof aufzuwachsen? Wie war es in der Nazizeit und während des Krieges und in der Zeit danach? Die Älteren unter euch werden sich manchmal darin wiederfinden und denken, ja, genau so war's. Die Jüngeren werden manches kaum glauben und nicht nachvollziehen können, was sie da hören. Hier nun die erste Folge dieser gelebten Kindheit. Meine Kindheit. Meine Eltern hatten im Jahr 1926 in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit geheiratet. Die Arbeitslosigkeit war hoch und auf das Land drückten die erheblichen Kriegsfolgen und Lasten aus dem Ersten Weltkrieg. Als meine Eltern heirateten, war mein Vater bereits 38 Jahre alt. Einige seiner Geschwister hatten zunächst noch keinen Platz gemacht für die junge Familie. Aber er nahm sich eine sehr junge Frau, denn meine Mutter war gerade 21 Jahre, als sie ihr Jawort gab. Eine so junge Frau stellte natürlich den Grundstock für eine große Familie dar, die sich auch ständig erweitern sollte. Adele, Maria, Gerhard, Heinrich, Bernhard, Elisabeth, Josef und Alois ergaben die stattliche Zahl von 8 Kindern. Dies war allerdings zur damaligen Zeit nichts Außergewöhnliches. Es stellte eher den Durchschnitt dar. Diese große Familie, zuzüglich Knechte und Mägde, musste untergebracht werden. So baute mein Vater 1921 und damit bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg ein großes Haus für Mensch und Tier. Alles unter einem Dach. Bis dahin hatte die Familie eher bescheiden oder besser gesagt ärmlich in einer Art Kötterhaus gewohnt. Ein altes Bild gibt davon noch heute Zeugnis. Dieses 1921 erbaute Gebäude steht noch heute in seinen Außenkonturen. Es wurde aber von 1980 bis 1990 zu Stallungen umgebaut, nachdem ein modernes, neues Wohnhaus errichtet worden war. Ich weiß nicht, ob das von meinem Vater erbaute Haus vom Fürsten Salm als Verpächter bezahlt wurde oder von meinem Vater. Geld hätte er wahrscheinlich gehabt, da zu damaliger Zeit das Schmuggeln von Waren und Tieren sehr lukrativ war, aber auch äußerst gefährlich. Die zur Überwachung der Grenze eingesetzten Zöllner, Kommise genannt, machten rücksichtslos von der Waffe Gebrauch, wenn sie Schmuggler erspähten, die nach Anruf nicht stehen blieben. Ich habe versucht, aus dem Gedächtnis anhand einer Skizze den Grundriss unseres Hauses darzustellen. Unser Haus besaß insgesamt 5 Schlafzimmer, einschließlich Elternzimmer und die sogenannte Uppkammer, ein Raum über dem Keller, in dem 2 Doppelbetten für 4 Personen standen. Das Leben spielte sich überwiegend in der Küche des Hauses ab, für uns Kinder aber mehr auf der Däle und im Sommer draußen. Unser Keller barg die wichtigsten Lebensmittel. Er war mit Regalen ausgestattet für eingemachtes Fleisch und Obst in sogenannten Weggläsern. Im Pökelfass wurde ein großer Teil des Fleisches aus eigener Produktion kräftig gesalzen und dadurch haltbar gemacht. Auch lagerten dort Brot, Milch, Kartoffeln und Apfelsaft von eigenen Äpfeln. Die Schlafzimmer waren spartanisch eingerichtet. Neben einem Bett, immer für zwei Personen, fand sich ein einfacher Schrank. Darin befanden sich unsere wenigen Kleidungsstücke. Unterwäsche, lange Unterhosen für den Winter, ein oder zwei Pullover oder Sweater, zum Teil aus eigener Schafswolle gehäkelt oder gestrickt. Lange Strümpfe, die mit einem Gummiband gehalten wurden oder im Notfall auch mit einem Weckring, den man sonst zum Deckel abdichten bei Einmachgläsern brauchte. Etwas vornehmer waren da schon die Rümpkes, ähnlich einem Korsett bei Frauen, an denen die Strumpfbänder befestigt wurden. Eine knielange Hose komplettierte die Ausstattung, gehalten von Hosenträgern, den Lichten. Bei kleineren Kindern besaß diese Hose eine Klappbuchse. Das vereinfachte die Notdurft. An den Füßen trugen wir im Winter Klumpen. Im Sommer liefen wir hauptsächlich barfuß. Die Mädchen trugen Röcke. Das Tragen von Hosen, wie bei Männern, war damals noch fast unmöglich. Vor der Kälte des Winters schützten uns verschiedene Jacken. Diese wurden bei uns regelmäßig von einem Kind auf das andere übertragen. So, wie es gerade passte. Ach ja, und es gab auch Schal und Strickmütze. Regelmäßig kam eine reisende Schneiderin oder ein Schneider für eine Woche ins Haus. Sie arbeiteten alle Jacken, Mäntel und sonstige Kleidungsstücke auf und flickten sie. Diese Leute nahmen dann für die Zeit auch bei uns Quartier. Die Arbeiten erfolgten hauptsächlich in der großen Küche oder im sogenannten Winterstommen, einem Zimmer, das gut zu beheizen war, da es einen eigenen Ofen hatte. Geheizt wurde hauptsächlich mit Holz oder auch Kohlebriketts. Der wärmste Raum im Haus war im Winter die Tenne. Dort waren wir mit den Tieren zusammen, die rechts und links aufgestallt waren und viel Wärme erzeugten. Zudem war der Boden über der Tenne und den Ställen mit Heu und Stroh vollgepackt, was eine gute Isolierung ergab. Auf der Tenne spielten wir im Winter manchmal sogar Fußball. Als Ball nahmen wir eine getrocknete Schweinsblase, die wir mit Luft gefüllt hatten. Zu unseren Spielen gehörten natürlich auch Fangen und Verstecken. Fernsehen, Telefon, Radio, selbst Strom und sonstige Errungenschaften der Technik waren auf dem Land weitgehend unbekannt. Allerdings verfügte unsere Familie schon über eigene Stromerzeugung. Dazu aber später mehr. Unsere Ernährung erfolgte auf recht einfache Art. Anders als heute nahmen stets alle Hausbewohner an den Mahlzeiten teil. Wir versammelten uns dazu in der Küche. Dort stand in der Mitte ein runder Tisch. Er besaß eine Vorrichtung, um ihn zu kippen. Ob dies für die Reinigung erforderlich war oder um Platz zu sparen, weiß ich allerdings nicht. An diesem Tisch passten etwa 14 bis 15 Personen und alle hatten daran Platz. Jeder bekam einen Teller mit Gabel und eventuell auch einen Löffel, wenn es Suppe gab. Messer waren bei uns am Tisch eher unbekannt. Wir aßen alles mit der Gabel oder griffen mit den Händen zu. Unsere Mutter verteilte die gekochten Fleischteile manuell, würde man heute sagen. Manchmal gab es auch Pudding als Nachtisch. Dieses Wort selbst kannten wir in jener Zeit aber noch nicht. Vor und nach dem Essen wurde gebetet. Bei uns wurde normalerweise 5-mal täglich gegessen. Morgens um 7 Uhr, um 10 Uhr, um 12 Uhr, um 16 Uhr und um 19 Uhr. Morgens gab es oft schon Milchsuppe mit Pfannkuchen oder im Winter Bratwurst aus eigener Schlachtung, Bühlwurste genannt. Um 10 Uhr aßen wir Brot, mittags regelmäßig Eintopf der Jahreszeit entsprechend. Um 16 Uhr gab es wieder Brot als Fester und um 19 Uhr wieder Milchsuppe, Pfannkuchen oder auch Bratkartoffeln oder Reibeplätzchen. Da fällt mir ein, Rührei, stark verdünnt mit Milch und Mehl, erhöhte die Abwechslung als Eierbacke. Sonntags kam Suppe mit Schweine- und Rindfleisch auf den Tisch. Aber auch Huhn und junge Hähnchen fanden sich auf der Speisekarte. Das hatten wir selbst und Gemüse und Früchte als Selbsterzeuger auch. Im Sommer bekamen wir auch schon mal Big Basin Pfannkuchen mit Blaubeeren, die wir als Kinder im nahegelegenen Fürstenbusch pflückten, einer großen Waldung. Auch Apfelpfannkuchen mit Zucker bestreut erweiterte die Speisekarte. Äpfel und Birnen trockneten wir selbst im Backofen oder auf Fäden aufgereiht draußen in der Sonne. Eine ganz besondere Rolle spielte in jener Zeit auch die Versorgung mit Fleisch. Das stammte vom Vieh, das wir selbst hielten. Geschlachtet wurde mehrmals zur Winterzeit. Dazu kam ein Schlachter auf den Hof, Wenninghain Kleingriss vom Norbertstein. Der Vorgang fand draußen statt. Nach dem Schlachten wurde das tote Tier mit heißem Wasser übergossen und die Borsten abgeschrubbt. Danach hing man das Schwein an eine Leiter, schnitt es auf und nahm es aus. Ach ja, beim Schlachten wurde das Blut in einer Einstichstelle am Hals mit einer Schüssel aufgefangen. Wir Kinder mussten oder vielmehr durften das Blut rühren, damit es nicht klumpig wurde. Es wurde später zur Herstellung von Wurst verwendet. Wenn das tote Tier nach einem Tag ausgekühlt war, kam der Metzger zum Zerlegen, dem Abschneiden. Vorher war Trichinenschau. Danach stand der Wostedach an. Alles Fleisch und alle brauchbaren Teile wurden verarbeitet, verwurstet, eingekocht oder gepökelt. Die Gedärme wurden gereinigt, dabei das Innere nach außen gewendet und geschrubbt. In die Därme wurden Fleisch-Mehl-Gemische gefüllt, diese zugebunden, gekocht und anschließend in der Küche unter der Decke aufgehängt. Dort hingen auch die Schinken und anderes Essbares, geschützt vor Ungeziefer. Es gab bei uns 2 beheizbare große Kesseltöpfe mit etwa 200 Liter Inhalt. Einen benutzten wir zum Kochen von Schweinefutter, den anderen am Waschtag für die Kochwäsche und am Schlachttag für das Abkochen von Fleisch, Würsten, aber auch Zukochen der Einmachgläser. Wer schlachtete, dachte aber auch an andere. In den damaligen Nachbarschaften war es üblich, dass vom geschlachteten Tier ein Stück Fleisch und Wurst überbracht wurde. So gab es öfter etwas Frisches. Zum Thema Schlachten könnte man ein eigenes Buch schreiben, denn das Schlachten war wichtig fürs Überleben im Winter. Es gibt darüber auch Literatur im Fundus unserer Heimatbücher. Eines ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Das enorme Wissen meiner Mutter um alles, was Essen und Trinken anging. Ich weiß noch gut, wie sie gerade auch an Schlachttagen Regie führte, alle Würste mit Gewürzen selbst abschmeckte und nichts dem Zufall überließ. Es ist mir bis heute noch rätselhaft, wie sie den riesigen Berg von Arbeit bewältigt hat. Verbunden mit Sorgen und Nöten, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Was die Esskultur anging, wurde sie auf niedrigem Niveau, aber gleichwohl sehr effektiv gehandhabt. Das soll's für heute gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Also bis dann und tschüss!